Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Andauernde Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule sind unangenehm und wenn dann vielleicht noch Empfindungsstörungen wie kribbelnde Hände dazukommen, sollte man unbedingt die Ursache abklären lassen. Denn auch die Halswirbelsäule kann von Verschleißerscheinungen betroffen sein und muss manchmal operiert werden. Darüber spreche ich mit Professor Makoto Nakamura. Er ist Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie der Kliniken der Stadt Köln in Merheim. Herr Professor Nakamura, welche Ursachen können denn dahinter stecken, wenn die Halswirbelsäule immer wieder schmerzt und solche Empfindungsstörungen vielleicht auch noch dazukommen?
Ja, Frau Amrein, man kann generell sagen, dass Nackenschmerzen neben Kreuzschmerzen zu den häufigsten Gründen für einen Arztbesuch gelten. Die Ursachen für Schmerzen sind meist Erkrankungen an dem Bewegungsapparat, sprich an der Wirbelsäule, einschließlich der Wirbelknochen und auch der stützenden Muskeln und Bänder. Man kann sagen, dass zu den häufigsten Ursachen für Nackenschmerzen gehören einmal Muskelkrämpfe an der Halsmuskulatur, Nackenmuskulatur, Verletzungen von Muskeln und Bändern, aber auch Bandscheibenvorfälle, Bandscheibenrisse und degenerative Verschleißerscheinungen wie eine Arthrose in Anführungsstrichen an der Halswirbelsäule, zervikale Spondylose und auch Einengungen des Spinalkanals, sprich des Wirbelsäulenkanals an der Halswirbelsäule. Seltener anzutreffen als Ursache sind tatsächlich Entzündungen oder Infektionen der Halswirbelsäule oder auch Tumoren an der Halswirbelsäule. Man kann eigentlich sagen, dass in den meisten Fällen Nackenschmerzen aufgrund von leichten Verstauchungen oder auch Muskelkrämpfen zurückgeführt werden können und auch dann häufig fast immer vollständig verschwinden können.
Wie schnell sollte man denn reagieren, wenn man immer wieder Schmerzen hat im Bereich der Halswirbelsäule? Gibt es dort so etwas wie Notfallsituationen?
Ja, es gibt bei Nackenschmerzen bestimmte Anzeichen, die Anlass zur Besorgnis geben können und letztendlich dann auch eine Konsultation bei einer Ärztin oder einem Arzt erfolgen sollte. Das kann beispielsweise das Auftreten einer Schwäche in den Armen und Beinen sein oder auch eine Gefühlslosigkeit, die dann auf eine mögliche Nervenschädigung oder Kompression hindeuten können. Wenn solche Dinge auftreten sollten, dann sollte man tatsächlich nicht lange warten, eine ärztliche Beratung einzuholen. Es gibt noch andere, seltenere Warnsignale, die man auch mit beachten muss. Das ist das Auftreten von Fieber, Nachtschweiß in Kombination mit Nackenschmerzen. Das kann durchaus auch einen Hinweis auf ein entzündliches Geschehen geben oder auch manchmal ein tumoröses Geschehen. Wenn Kopfschmerzen und Nackenschmerzen gleichzeitig auftreten sollten, dann kann die Ursache auch ganz woanders liegen. Das heißt, dann kann die Ursache tatsächlich auch im Kopf liegen durch eine spezielle Blutung, die solche Nackenschmerzen dann auch mit verursachen können. Wenn dann noch Lethargie oder Verwirrung hinzukommt, wäre das nochmal also ein Warnsignal, dass dann die Ursache gar nicht im Nackenbereich zu suchen ist, sondern eher im Kopf. Die letztgenannten sind wirklich seltene Warnhinweise, aber an die man dann auch letztendlich denken muss.
Was sind denn sozusagen Diagnosen, bei denen Sie tatsächlich zu einer Operation raten würden?
Ja, es gibt operationswürdige Befunde, die dann trotz konservativer, medikamentöser, nicht operativer Therapie dann nicht weggehen. Sehr, sehr häufig können Bandscheibenvorfälle die Ursache sein. Bandscheibenvorfälle an der Halswirbelsäule. Diese können starke Nackenschmerzen auslösen, aber dann auch durch Kompressionen von Nerven, die in die Arme ziehen, ausstrahlende Schmerzen in die Schulter, in den Arm, die dann auch den Hinweis darauf geben, dass da Nervenkompression vorliegt. Dies kann dann auch in Kombination mit einer Parese, also einer Schwäche der Armmuskulatur, verbunden sein und auch Gefühlsstörungen. Wenn man dann diese Beschwerden hat und eine Bildgebung mittels Computertomographie oder MRT durchführt und dies dann auch einen Bandscheibenvorfall in der passenden Höhe bestätigt, dann wäre das ein Grund für eine Operation an der Halswirbelsäule. Und Voraussetzung ist eigentlich immer, dass keine Warnsignale oder sogenannten Red Flags in Anführungsstrichen aufgetreten sind, die also eine Notfallbehandlung auch eine Notfalloperation bedürfen, sondern die nicht notfallmäßigen Beschwerden dann unter konservativer Therapie therapieresistent waren. Man geht dann davon aus, dass man meistens 6 bis 12 Wochen schon konservativ behandelt haben sollte, um dann eine operative Option in Erwägung zu ziehen.
Die Probleme, die Sie eben beschrieben haben, also einen Bandscheibenvorfall oder auch eine Stenose, kennt man ja häufig vom Bereich der Lendenwirbelsäule. Inwiefern ist es denn ein Unterschied, ob Sie eher im unteren Rücken operieren oder eben weiter oben im Bereich der Halswirbelsäule?
Ja, wenn man jetzt den operativen Zugang anschaut, dann ist es so, dass an der Lendenwirbelsäule bei Bandscheibenoperationen oder Stenosenoperationen meistens von dorsal, das heißt von hinten, vom Rücken aus operiert wird. Man muss sich das so vorstellen, dass hierbei ein kleines knöchernes Fenster mikrochirurgisch angelegt wird, um überhaupt einen Zugang erstmal zum Wirbelsäulenkanal zu schaffen, zum Spinalkanal zu schaffen, um dann den Vorfall zu entfernen oder auch die Enge zu beseitigen. Und nur in ganz seltenen Ausnahmefällen werden Operationen an der Lendenwirbelsäule bei Bandscheibenvorfällen und Ähnlichem dann von vorne, also von ventral durchgeführt. Man muss dann durch den Bauchraum durchoperieren, sozusagen, um an die Lendenwirbelsäule zu gelangen. An der Halswirbelsäule sieht das ein bisschen anders aus. Dort ist es so, dass man häufiger eigentlich von vorne operiert, von ventral operiert. In diesem Falle wird mikrochirurgisch auch die Bandscheibe im betroffenen Segment an der Halswirbelsäule von vorne entfernt. Es ist dann so, dass dann die Bandscheibe letztendlich auch durch einen künstlichen Platzhalter in Form eines festen Cages oder in Form einer beweglichen Bandscheibenprothese ersetzt wird. Man kann aber grundsätzlich auch von hinten, also vom Nacken aus her operieren. Es kommen ja nicht alle Prozesse in Frage, die man tatsächlich von dorsal, von hinten aus operieren kann. Meist muss man sich dann auf weiche und seitlich, also lateral gelegene Bandscheibenvorfälle beschränken, die man dann tatsächlich vom Rücken, also vom Nacken aus gut erreichen kann. Aber dann geht man letztendlich, wenn man vom Nacken aus operiert, in ähnlicher Weise vor wie praktisch an der Lendenwirbelsäule.
Als Laie würde man ja immer denken, ich kann ja meine Halswirbelsäule von hinten fühlen. Das ist ja eigentlich der nächste Weg dorthin. Warum operieren Sie denn meistens von vorne, also durch den Hals durch?
Ja, wenn man von vorne durch den Hals hindurch operiert, dann hat man den Vorteil, dass man komprimierende Bandscheibenvorfälle oder auch komprimierenden Knochen und Bänder, die von vorne letztendlich nach hinten auf das Rückenmark oder auch auf die austretenden Nerven drücken, viel besser erreichen kann. Es gibt durchaus Vorfälle, die sind mittig gelegen, sind gar nicht zur Seite hin lateralisiert und die kann man im Grunde genommen nur von vorne erreichen. Und dann sehr, sehr viele Situationen, wo der Nervenaustrittskanal knöchern und durch Bänder eingeengt ist und zwar auch von vorne durch Knochenanbauten von vorne, durch sogenannten Retrospondylolisthenien. Und diese kann man nur sehr schlecht von hinten erreichen. Und da gibt es also einige Gründe, die dann also dafür sprechen, dass man dann einfach diesen komprimierenden Prozess besser von vorne entfernen kann, aber halt dann mit dem Nachteil, dass dann die Bandscheibe in den meisten Fällen dann ersetzt werden muss.
Bei einigen Problemen der Wirbelsäule kommen ja auch Versteifungen verschiedener Elemente zum Einsatz. Ist das auch ein Thema bei Erkrankungen der Halswirbelsäule?
Ja, das ist ein Thema. Eine Versteifung der Halswirbelsäule ist grundsätzlich bei Vorliegen einer Instabilität im Wirbelsegment angezeigt. Und diese Instabilität, die kann häufig nach Verletzungen im Sinne von Frakturen, aber auch nach entzündlichen und degenerativen Vorgängen entstehen. Die Wirbelsäule kann dann dabei von vorne mit einem Cage, mit diesem besagten Cage oder einem sogenannten Wirbelkörperersatz, also auch einem künstlichen Ersatz des Wirbelkörpers, gegebenenfalls zusätzlich mit einer Metallplatte von vorne fixiert werden. Und das dann in Kombination mit einer Versteifung von hinten, vom Nacken aus mit Schrauben und mit Längsstäben. Das ist also sowohl möglich, die Wirbelsäule von vorne als auch von hinten zu versteifen. Es ist so, wie eben gesagt, dass bei einer Bandscheibenoperation von vorne mit der Einlage eines Cages dann auch letztendlich eine sekundäre Versteifung des Segmentes erfolgt. Das heißt, wenn man einen Cage einsetzt, dann fusioniert im Grunde genommen dieses Segment dann später. Das wird knöchern durchbaut und ist dann halt auch nicht mehr beweglich. Das heißt aber nicht, dass bei solch einer Versteifung oder Versteifungsoperation automatisch eine sehr starke Einschränkung der Halsbeweglichkeit entsteht, denn die nicht versteiften Nachbarsegmente, die können dann letztendlich die Bewegung übernehmen und auch in gewisser Weise kompensieren. Allerdings sind diese Segmente dann auch stärker belastet und können dann eine sogenannte, ja, Anschlussdegeneration aufweisen später.
Wo würden Sie Operationen der Halswirbelsäule einordnen? Also, wie gefährlich sind sie? Welche Risiken gibt es und welche Komplikationen sind möglich?
Ja, da kann man sagen, dass die Operationen an der Halswirbelsäule in unserer Zeit schon sehr, sehr sicher geworden sind. Aber es liegt an der Natur der Sache, dass man bei diesen Operationen in der Nähe des Rückenmarks operiert, und zwar in der Nähe des Halsmarkes und auch in der Nähe der Spinalnerven, das heißt also der austretenden Nerven aus dem Rückenmark. Das Ziel der Operation ist ja gerade, diese Elemente zu entlasten, also zu dekomprimieren. Und da operiert man also in Millimeter Nähe dieser wichtigen Strukturen. Und daraus ergeben sich dann auch die spezifischen Operationsrisiken, die mit solch einer Operation dann verbunden sein können. Das ist also das potenzielle Risiko einer Rückenmarks- oder Nervenschädigung. Und das Auftreten einer Nervenverletzung oder im schlimmsten Falle einer Querschnittslähmung nach einer Operation ist aber als extrem niedrig einzuordnen. Das führt aber dazu, dass die Operation letztendlich eine höchste Präzision erfordert, um diese empfindlichen Strukturen zu schonen. Auch bereits bei dem operativen Zugang zur Wirbelsäule muss man betonen, dass dieser Zugang so wenig invasiv auf das Minimum beschränkt sein sollte, damit man nur also die notwendige Freilegung für die mikrochirurgische Operation durchführt, um Muskulatur zu schonen, die stützenden Knöchernstrukturen auch zu schonen und wenn man von Dorsal, also von hinten herantritt, die Wirbelgelenke zu schonen, damit da auch letztendlich keine biomechanischen Folgeschäden entstehen oder diese zumindest möglichst gering gehalten werden. Bei der Operation von vorne ist noch mal einmal zu nennen, dass die vor der Wirbelsäule liegenden Organe wie die Luft- und Speiseröhre oder auch die Halsschlagader geschont werden müssen. Das heißt, das sind letztendlich auch Risikoorgane, die potenziell bei solch einer Operation verletzt werden können. Aber dass so etwas auftritt, ist wirklich äußerst selten.
Wie geht es denn den Patientinnen und Patienten nach so einer Operation an der Halswirbelsäule und wie geht es anschließend für sie weiter?
Ja, wenn wir jetzt mal die Bandscheibenoperation an der Halswirbelsäule als Beispiel nehmen, sieht es so aus, dass sich nach einer Operation meist so ein Krankenhausaufenthalt von 4 bis 6 Tagen anschließt. In dieser Zeit und auch in den ersten 4 bis 6 Wochen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ist es dann erstmal empfehlenswert, wenn sich der Patient noch körperlich schont. Das heißt aber jetzt nicht, dass man absolut überhaupt keine Bewegung in der Halswirbelsäule tolerieren darf und soll. Man kann da als Grundsatz sagen, dass man jetzt Bewegung gegen Widerstand an der Halswirbelsäule ausführen sollte und immer nur bis zum Punkt, an dem für die Bewegung Kraft erforderlich wird oder Schmerzen auftreten, also nur bis dahin. Vermeiden muss man so übermäßige Dreh- oder Beugebewegungen an der Halswirbelsäule oder schnelle und ruckartige Bewegungen. Eine ambulante Krankengymnastik oder Physiotherapie kann bis zur ersten Arztkontrolle, so nach 6 Wochen im ambulanten Setting erfolgen, ist aber jetzt nicht zwingend notwendig. Das kann aber in Absprache mit dem behandelnden Arzt oder Ärztin dann auch durchaus ratsam sein. Nach der ersten ärztlichen Kontrolle kann dann meist mit der physiotherapeutischen Behandlung begonnen werden, mit dem Ziel, mögliche Restbeschwerden zu behandeln und so einen gezielten individuellen Belastungsaufbau dann durchzuführen.
Das heißt aber, die Nachbehandlung erfolgt in den meisten Fällen mit einer ambulanten Physiotherapie oder ist in einigen Fällen auch eine Reha sinnvoll?
Ja, eine Reha ist jetzt im Sinne einer stationären Reha nicht zwingend erforderlich. Die Notwendigkeit ist letztendlich abhängig von der Schwere der neurologischen Störung, die vor und nach der Operation bestanden hat. Bei sehr schweren multisegmentalen Halswirbelsäuleneingriffen, bei der Patient oder die Patientin dann auch neurologische Defizite beibehalten hat, ist es sinnvoll, eine stationäre Reha dann auch anzustreben, aber nicht direkt im Anschluss der Operation, sondern mit etwas Zeitversetzung. Es ist dann also in der ersten Zeit trotzdem erstmal nur eine gemäßigte Belastung der Wirbelsäule empfohlen. Und erst dann, ja, kann man mit einem Reha-Programm durch einen Spezialisten dann letztendlich dann diese Reha-Phase begonnen werden. Aber wie gesagt, es ist abhängig von der Schwere des Eingriffs und auch dem neurologischen Defizit, den der Patient dann letztendlich nach der Operation hat.
Wie steht es um die Erfolgsaussichten? Also wie zuverlässig helfen diese Operationen?
Das A und O letztendlich ist die Indikationsstellung. Das heißt, die richtige Indikationsstellung bedeutet, ab wann muss ich operieren und wann kann ich davon ausgehen, dass bei einem bestimmten Befund dann auch die Operation die richtige Methode erstmal ist und auch mit einem Erfolg ausgegangen werden kann. Das kann bei ganz klaren Bandscheibenvorfällen in einem Segment mit klar zuordnenbarem Defizit, also neurologischem Defizit oder Schmerzausstrahlung, relativ einfach sein, vorausgesetzt, dass man vorher ausreichend konservativ therapiert hat und es zu keinem erfolgreichen Ergebnis geführt hat. Kann aber auch durchaus sich relativ schwierig gestalten, wenn man zum Beispiel an mehreren Segmenten Bandscheibenvorfälle oder Einengungen vorweist, die klinischen Beschwerden gar nicht so richtig auf diese Segmente dann zurückzuführen sind, möglicherweise noch andere Dinge dann in Betracht gezogen werden müssen, andere neurologische Erkrankungen beispielsweise, so dass man da differenziert vorgehen muss, letztendlich dann auch die nicht zu operativ behandelnden Differentialdiagnosen dann ausgeschlossen werden müssen. Das ist also die Voraussetzung, um letztendlich eine erfolgreiche Operation dann durchzuführen. Die Indikation zur Operation muss also dann wirklich relativ streng gestellt werden, wenn man alle anderen Ursachen, die zu Nackenschmerzen führen, ausgeschlossen hat, die überhaupt nicht operativ zu behandeln sind und nur noch die Fälle hat, die klar auf strukturelle Ursache zurückzuführen sind, die man operativ dann tatsächlich auch beseitigen kann, dann kann man sagen, dass diese Operationen wirklich sehr gut helfen und zuverlässig sind.
Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Nakamura.
Ja, vielen Dank, Frau Amrein.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.